Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Einmal um die Welt reisen. Für viele ein Traum, für Sie vielleicht auch. Wahrscheinlich haben Sie da aber eher ein Schiff, ein Flugzeug oder Strecken mit dem Zug im Kopf. Nicht aber mein Gast, Jonas Deichmann, hat weite Strecken aus eigener Kraft die Erde umrundet. Das können Sie wortwörtlich verstehen. Er ist gelaufen, geschwommen und mit dem Fahrrad gefahren. Letzteres allein 20.000 Kilometer. Ein unglaubliches Abenteuer, über das wir uns heute unterhalten wollen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ende November sind Sie ja wieder in München angekommen. Insgesamt waren Sie 14 Monate unterwegs. Spüren Sie die Kraftanstrengung noch?
Ja, ich habe jetzt 2 Monate größtenteils Pause gehabt. Das heißt, meinem Körper geht's gut, ich habe jetzt keinerlei Beschwerden, aber ich habe natürlich noch so eine Grundmüdigkeit im Körper. Also ich schlafe ein bisschen mehr als normalerweise und wäre jetzt nicht bereit, irgendwelche Sprints zu machen. Das wird sicherlich noch 1-2 Monate dauern, bis ich wirklich davon auch erholt bin.
Wahrscheinlich erschrickt der Körper auch auf einmal, weil nichts mehr zu tun ist, oder?
Ja, ich mache ja auch ein bisschen Sport, das ist auch wichtig. Ich meine, ich habe jetzt 14 Monate lang jeden Tag Sport gemacht, oft im extremen Bereich, also Marathon, Rennen und so weiter. Da muss man auch langsam wieder abtrainieren. Also ich darf nicht in die Situation kommen, dass man dann von 100 auf 0 komplett runterfährt.
Und wie geht's denn Esposa?
Esposa, mein geliebtes Fahrrad, meine Ehefrau, ich habe mich tatsächlich getrennt. Ach. Und habe sie zu Weihnachten meinem Vater geschenkt, denn ich bekomme jetzt ein neues Fahrrad.
Okay, alles klar. Also Esposa heißt auf Spanisch eben Ehefrau. Warum haben Sie Ihr Fahrrad eigentlich Ehefrau genannt?
Also ich verbringe ja mein ganzes Leben mit meinem Fahrrad. Also ich bin ja nonstop mit dem Fahrrad zusammen und da muss man auch, haben wir eine sehr innige Beziehung damit und sowas Hübsches sollte natürlich auch weiblich sein.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Jonas Deichmann. Er hat einmal die Erde umrundet. Dabei ist er geschwommen, gelaufen und Rad gefahren, also war in den Triathlon-Disziplinen unterwegs. Bevor wir uns über einzelne Stationen unterhalten, können Sie uns vielleicht, Herr Deichmann, einen kurzen Überblick geben, wenn wir uns jetzt mal so den Globus vorstellen. Wie könnten wir da Ihre Tour einzeichnen? Wo sind Sie lang?
Also ich bin im September 2020 in München gestartet und bin dann erst mit dem Fahrrad über die Alpen nach Kroatien geradelt. Dann bin ich 460 Kilometer die Küste Kroatiens entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Auf dem Fahrrad weiter über den Balkan und Osteuropa in die Ukraine, dann einmal quer durch Russland bis nach Vladivostok am Pazifik. Und dann bin ich 120 Marathons einmal quer durch Mexiko gerannt, von Tijuana nach Cancun und nochmal 4000 Kilometer ausrollen von Portugal auf dem Fahrrad zurück nach München. Insgesamt die 120-fache Ironman-Distanz.
Ja, ganz einfach eigentlich, oder?
Ja, genau. Man muss es einfach nur machen.
Sie haben sich ja unter anderem in einer Kältekammer der Deutschen Bahn auf die Tour vorbereitet, haben dort bei minus 28 Grad trainiert, vor allen Dingen trainiert, nicht zu schwitzen. Warum?
Ich habe damals schon gewusst, es wird wahrscheinlich auf dem Fahrrad durch Sibirien gehen, aufgrund von Grenzschließungen. Und hatte da so ein schönes Prüflabor der Kältekammer. Da war minus 28 Grad, dazu noch eine Schneekanone und eine Vereisungsanlage, also ein richtiger sibirischer Wintersturm. Das Wichtigste in den Bedingungen ist es, dass man trocken bleibt. Denn mit der richtigen Kleidung, da ist auch minus 20 Grad nicht so kalt. Schwierig wird es, wenn es dann Feuchtigkeit dazu kommt. Das heißt, niemals schwitzen ist Regel Nummer 1.
Das heißt, richtige Kleidung, wie viel hatten Sie dabei? Weil man muss dazu sagen, Sie waren ja unsupported. Das heißt, es ist jetzt niemand nebenher gefahren, außer ab und zu mal vielleicht ein Kameramann, der Sie da irgendwie unterstützt hat.
Genau, und ich habe alles selber getragen, in meinem Floß, beim Schwimmen, am Fahrrad und dann im Laufanhänger. Die Ausrüstung hat sich natürlich sehr unterschieden. In der Ukraine, bevor es dann nach Russland ging, habe ich nochmal ein bisschen aufgestockt an Ausrüstung und hatte dann insgesamt circa 10 Kilo Ausrüstung dabei, plus Fahrrad. Da war alles mit dabei, von mehreren Daunenjacken und richtiger Expeditionskleidung.
Aber alles möglichst platzsparend. Ich glaube, die Zahnbürste haben Sie angesägt, ne? Oder nur die halbe Zahnbürste dabei gehabt.
Genau, ich bin da ein absoluter Minimalist und ich habe sogar meine Zahnbürste in der Mitte durchgesägt, um so die letzten Gramm und Packmaße zu sparen. Da gibt es keinerlei Kompromisse.
Es ging ja dann erstmal mit dem Fahrrad los von München. Und die erste richtig große Herausforderung, weil Fahrradfahren, das ist quasi so ihrs. Sie sind ja auch schon eben einmal vorher mit dem Fahrrad quasi um die Welt gefahren, war dann die Adria. Durch die sind Sie 460 Kilometer geschwommen. Wie ist das genau abgelaufen?
Für mich war Schwimmen nicht nur körperlich, sondern auch mental die mit Abstand schwierigste Disziplin. Ich habe so ein Floß hinter mir hergezogen, da war meine Ausrüstung drin und ja, alles, was ich so gebraucht habe. Bin die Küste lang geschwommen, abends immer ans Ufer und habe dann dort auf irgendwelchen Felsen oder am Strand bivakiert und bin am nächsten Tag wieder zurück an derselben Stelle ins Wasser. Und wenn ich mal Hunger hatte und Verpflegung brauchte, dann bin ich in einen Hafen geschwommen und dann mit meinem Neoprenanzug und meinem Floß unterm Arm und so einer kleinen Tropfspur hinter mir bin ich dann in den Supermarkt gelaufen. Einmal einkaufen, gab auch lustige Reaktionen. Und habe dann auch im Wasser essen können. Also ich hatte mit dem Neoprenanzug ja so eine, da bleibe ich ja oben, habe da so eine Art Fischotterposition und konnte da auch festspannen. Also ich habe da 7 bis 8 Stunden am Tag im Wasser verbracht.
Das klingt erstmal ganz gemütlich, da festspannen im Wasser. Aber jeden Tag wieder in diesen nassen Neoprenanzug rein, das kostet ja auch Überwindung. Vor allen Dingen, Sie waren ja nicht im Hochsommer unterwegs, sondern das war ja dann schon gut Herbst.
Ja, ich bin im September auf der Schwimmstrecke gestartet. Da war es noch ganz angenehm warm, also zumindest im Neoprenanzug. Und wo ich dann im November angekommen bin, da waren dann Temperaturen ca. 16 Grad Wassertemperatur. Das ist dann, wenn man den ganzen Tag drinne ist, doch auch etwas frisch. Körperlich, ich hatte massiv Probleme mit Wellengang und Strömungen. Vor allen Dingen aber mental, denn beim Laufen und beim Radfahren, da gibt es ja immer eine interessante Landschaft. Es gibt was zum Anschauen, es verändert sich was. Und beim Schwimmen, da sehe ich den ganzen Tag nur Wasser und halt ab und an mal eine Plastiktüte, die vorbeischwimmt, leider. Ansonsten ist da nichts. Also es ist auch sehr, sehr viel Selbstbeschäftigung.
Ja, wie haben Sie sich da mental über Wasser gehalten? Worüber haben Sie da nachgedacht?
Also ich plane immer meinen nächsten großen Abenteuer. Das heißt, nach so einem Projekt, da habe ich hinterher immer ganz viele neue, gute Ideen, was man so machen kann. Das Wichtigste ist, kleine Ziele haben. Also ich habe eine große Vision, einmal rund um die Welt und nach Dubrovnik ankommen, aber im Tagesgeschäft, da breche ich das in ganz, ganz kleine herunter. Und ich denke immer, ja, da vorne ist der nächste Felsen, nur noch ein paar hundert Meter und da schwimme ich jetzt hin und dann hole ich aus der Seitentasche von meinem Floß einen Schokoriegel raus und dann bin ich wieder glücklich und dann geht es auf zum nächsten. Und so komme ich in ganz kleinen Etappen meinem großen Ziel immer näher.
Sie waren ja da teilweise aber auch kilometerweit von der Küste entfernt, mussten da auch längere Passagen durchqueren. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, so ein Neoprenanzug, der verleiht einem ja auch einen gewissen Auftrieb, aber das ist doch trotzdem so alleine auch relativ gefährlich. Da kann ja auch ein Schiff vorbeikommen. Hatten Sie da nie Muffensausen?
Also das ist durchaus gefährlich. Und ich erinnere mich an meine erste große Querung, da bin ich in die Dunkelheit gekommen. Ich habe mich verschätzt in der Zeit, da gab es irgendeine Strömung und war dann ja so 3-4 Kilometer vor der Küste und es war stockfinster und ich war alleine da im Meer. Ich habe natürlich so die Umrisse von den Bergen gesehen, also ich wusste, in welche Richtung ist Land, aber ich wusste nicht, ob ich jetzt näher komme oder nicht, weil man die Distanz nicht einschätzen kann im dunklen Meer. Ich habe natürlich auch dann gefragt, was ist da unter mir? Und habe vorher gegoogelt, Haiattacken, die gibt es nicht im Mittelmeer, aber trotzdem hat man da die Imagination und ich war weit außerhalb meiner Komfortzone.
In Dubrovnik war dann das Ende der Schwimmetappe erreicht. Mit welchen Gefühlen sind Sie denn dann da an Land?
Ja, es war unbeschreiblich, die Ankunft in Dubrovnik, denn Swimpacking, also so nenne ich die Disziplin, ohne Begleitboot zu schwimmen, ist eine ziemlich, ziemlich miserable Disziplin, weil einfach im Wasser und auch am Land ist die ganze Zeit kalt und nass und man hat Hunger und offene Stellen vom Neoprenanzug, vom Salzwasser. Also es ist nicht einfach. Und vor allen Dingen war ich ja kein Schwimmer. Ich bin Radfahrer gewesen. Ich habe, wo ich losgeschwommen bin, Seepferdchen gehabt. Und es war also die härteste Disziplin für mich und auch die, wo ich am wenigsten wusste, was kommt da auf mich zu. Und dann in Dubrovnik aus dem Wasser zu steigen, das geschafft zu haben und meine Schwimmkarriere offiziell zu beenden, das war überragend.
Deutschlandfunk Kultur, wir befinden uns gerade mit Jonas Deichmann auf einer unglaublichen Abenteuertour. Als erster Mensch hat er die Welt im Triathlon umrundet. Die Schwimmetappe durch die Adria, die liegt schon hinter uns. Jetzt geht es mit dem Fahrrad viele tausend Kilometer durch Russland, durch Sibirien bis Wladiwostok. Wobei, eigentlich hatten Sie das ja ein bisschen anders geplant, Herr Deichmann. Eigentlich sollte ja die Tour über den Iran, über Pakistan, Indien und China gehen. Das hat aber wegen Corona nicht so ganz funktioniert, ne?
Ja, ich hatte mein Projekt ja noch vor der Pandemie geplant und bin dann zwischen der ersten und zweiten Welle losgefahren. Und während ich dann in der Adria geschwommen bin, kam die zweite Welle und alle Grenzen waren zu. Ich habe dann sehr, sehr schnell umgeplant und es war klar, die einzige Möglichkeit ist es, durch Russland zu fahren, weil das ist eine Grenze und dann ist der Weg an den Pazifik frei.
Wie war das dann, als Sie in Russland mit Ihrem Fahrrad an der Grenze angekommen sind?
Total skurril, denn ich habe dann nach 7 Wochen, wo ich festsaß, habe ich ein Sportvisum vom Olympischen Komitee bekommen und eine Sondereinreisegenehmigung vom Innenministerium und bin dann so im März bei minus 15 Grad an der ukrainisch-russischen Grenze angekommen, ein Deutscher auf dem Fahrrad und die Landgrenze war seit einem Jahr nur für russische Lkw-Fahrer geöffnet. Und die Grenzbeamten haben mich erstmal angeschaut, sag mal, was will der jetzt hier? Und habe mein Visum vorgezeigt, Olympisches Komitee, also es muss wichtig sein. Sie haben mich dann in ihr Zimmer eingeladen, haben mir Tee gegeben und da saß ich dann erstmal und habe gewartet, weil sie mussten Moskau anrufen. Und Moskau hat schon geschlafen, ich wurde dann nach 4 Stunden Warten wieder in die Ukraine zurückgeschickt und bin am nächsten Morgen wieder da gewesen, habe nochmal ein paar Anrufe gemacht und dann 4 Stunden später wurde ich dann tatsächlich reingelassen und war dann mitten im russischen Winter. Und hatte so noch ca. 11.000 Kilometer an den Pazifik, aber der Weg war frei.
Das sind ja auch so schöne Bilder im Kopf, ne? Da kommt ein Mann mit seinem Fahrrad an der Grenze an und sagt, ich will hier mal eben diese vielen tausend Kilometer durch Sibirien durchradeln. Sie sagen, es war noch quasi mitten im Winter. Wie waren denn dann die Bedingungen auf der Straße, auf den Wegen? Wie waren Sie da unterwegs?
Ja, also Russland war für mich und fürs Fahrrad so mit das Härteste, was ich je in der Disziplin gemacht habe. Ich hatte am Anfang Temperaturen von bis zu minus 20 Grad in Russland, aber Schneestürme, wirklich alles Mögliche. Das Schwierigste waren aber gar nicht diese kalten Temperaturen. Das hatte ich ja auch schon in der Kältekammer vorher getestet. Wirklich hart wurde es dann, wo es schon in den Frühjahr ging. Und ich dann oft so tagsüber Schneeregen hatte, um die 0 Grad und nachts trotzdem noch minus 15 im Zelt. Weil dann ist die einfach alles nass und trotzdem bitterkalt. Und dann morgens war ich im Zelt auf und muss in die steif gefrorenen Schuhe rein. Und die nächste Tankstelle ist, oder das nächste warme Kaffee ist halt noch irgendwie 80 Kilometer weg. Und das waren für mich die härtesten Momente.
Und auch da wieder so nachts im Zelt, irgendwo im sibirischen Nirgendwo, da darf man ja sich nicht irgendwie größere Gedanken machen, dass dann nicht auf einmal irgendwie so das Gedankenkarussell startet, oder?
Also ich habe da nie irgendein Problem gehabt. Wenn ich draußen in der Wildnis zelte, dann fühle ich mich da auch absolut sicher. Ich weiß, da gibt es natürlich auch Bären und Wölfe zum Beispiel, aber die Gefahr von Autos und LKWs ist von den Fahrradfahrern viele, viele, viele Male höher als das Risiko von wilden Tieren.
Und die LKW, die haben Ihnen tatsächlich so ein paar Probleme bereitet in Russland. Inwiefern?
Ja, ich hatte auf dieser Tour natürlich auch ein paar Mal die Situation, dass ein LKW ein bisschen zu nah gekommen ist, aber keine Situation, wo es jetzt wirklich lebensgefährlich war. Das hatte ich aber vor 3 Jahren bei meinem vorherigen Projekt Cape to Cape. Da bin ich auf einer russischen Autobahn unterwegs gewesen und was ist einfach die einzige Route, die es gibt. Und kurz vor Moskau hat mich ein LKW beim Überholen mit dem Seitenspiegel auch an der Schulter gestriffen. Und mir ist nichts passiert, aber in so einer Situation, da wurde mir natürlich auch klar, dass ich bin hier dem Tod nur knapp entgangen. Und habe dann dieses Mal auch meine Route deswegen geändert und bin auf ganz kleine Straßen ausgewichen, trotz dem Schneesturm und Matsch, der dann da auf den kleinen Straßen natürlich besonders hart war.
Und Sie sind dann in Wladiwostok angekommen. Von dort ging es dann über Japan weiter in eine ganz andere Ecke der Welt. Also das Kontrastprogramm, möchte ich sagen, zu Schnee und Eis. Sie sind nach Tijuana in Mexiko für die dritte Disziplin des Triathlons, nämlich Laufen. Und da sind Sie 120 Tage, jeden Tag einen Marathon gelaufen. 42 Kilometer also, manchmal auch länger. Insgesamt 5060 Kilometer. Bei der Belastung, die schon hinter Ihnen lag, da muss ich doch Ihr Körper jeden Tag heftiger gemeldet haben, oder? Also mir tut schon beim bloßen Gedanken daran eigentlich alles weh.
Ich hatte die ersten Tage die größten Probleme. Also wo ich da an der Grenzmauer zu den USA losgerannt bin, da bin ich vorher 7 Monate lang nicht gelaufen. Ich bin ja nur geschwommen und geradelt. Das heißt, ich hatte zwar die Ausdauer, aber es sind andere Muskelgruppen. Und ich bin abends nach den ersten Marathons kaum die Treppe ins Restaurant hochgekommen. Ich musste mich wirklich am Geländer festhalten und bin dann da so reingehumpelt. Und nach so 6, 7 Marathons, da wurde es dann besser. Der Körper hat sich dran gewöhnt. Und für mich war Marathon Nummer 120 viel, viel einfacher als Marathon Nummer 1.
In Mexiko haben Sie ja dann auch für ziemliches Aufsehen gesorgt. Sie galten plötzlich als der deutsche Forrest Gump. Wie kam es denn dazu?
Auch eine ganz, ganz, ganz lustige Story, denn wo ich losgelaufen bin in Mexiko, hat mich kein Mensch dort gekannt. Und ich bin dann nach so circa 6 Wochen in die Sierra Madre gekommen und aus irgendeinem Grund hat sich eine Straßenhündin mir angeschlossen, La Coqueta. Und die ist mir einfach hinterhergerannt für 130 Kilometer. Sie hat vor meinem Zelt übernachtet, hat vom Supermarkt gewartet und ich bin sie auch nicht losgeworden. Und ich habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert. Sie wurde dann, wie das halt so Mexiko ist, alles ein bisschen verrückt, wurde sie in ein Dorf gebracht, hat dann da einen großen Empfang bekommen vom Bürgermeister, von der Gemeinde. Und dann kam das nationale Fernsehen, hat eine große Reportage über sie gemacht. Und am nächsten Tag war auch ich Titelseite auf allen mexikanischen Zeitungen und war in jedem Fernsehprogramm als der deutsche Forrest Gump. Und ab da war ich dann auch nie wieder allein. Ich habe dann erst 10, dann 20, dann 100 Leute jeden Tag gehabt, die hinter mir hergelaufen sind, habe Polizeieskorte bekommen, einen großen Empfang in jedem Ort und dann waren die einsamen Zeiten der Wüste vorbei und ich hatte so einen richtigen Volkslauf und eine große Party jeden Tag.
Und ich habe in Ihrem Buch gelesen, Forrest Gump ist tatsächlich für Sie so eine Art Inspiration gewesen, jetzt auch bei diesem Projekt. Vielleicht müssen wir gerade mal erklären, Forrest Gump, wer den Film mit Tom Hanks nicht gesehen hat, erlebt alles Mögliche, Unglaubliche, aber rennt eben 3 Jahre durch die USA. Was begeistert Sie an dieser Filmfigur so?
Dass er einfach macht. Also ja, wenn er eine Idee hat, dann läuft er halt los, dann macht er es. Und ich sage immer, das Schwerste ist es, an die Startlinie zu kommen. Also die meisten, die schwierigen Projekte, die scheitern, bevor es überhaupt losgeht, weil es immer einfacher ist, es nicht zu tun, in der Komfortzone zu bleiben. Und er ist das Musterbeispiel dafür, dass er nicht nachdenkt, sondern einfach, jetzt laufe ich halt los. Und das finde ich total toll.
Deutschlandfunk Kultur, 14 Monate war Jonas Deichmann unterwegs, einmal um die Erde in den Triathlon-Disziplinen. Durch Mexiko ist er 5060 Kilometer gelaufen. Nun gibt es ja da auch Gebiete, Herr Deichmann, die sollte man eigentlich eher meiden, weil dort Drogenkartelle das Sagen haben. Sie mussten da aber durch. Gab es da brenzlige Situationen?
Also ich habe natürlich öfters auch die Begegnung mit den Drogenkartellen gemacht. Das Interessanteste war in Sinaloa, da bin ich eine ganz einsame Bergstraße, die Sierra Madre, hochgerannt auf 2800 Metern und da kam dann, also erst kamen Jugendliche auf Motorrad mit Walkie-Talkie, die haben die Straße patrouilliert, dann kamen auch zwei Männer auf dem Motorrad mit Schnellfeuergewehren in der Hand und haben mich angehalten. Und die haben nur gemeint, ja Jonas, willkommen, du weißt, wir sind hier die Chefs, wir passen auf dich auf, mach dir keine Sorge, wir folgen dir auf Instagram und es ist echt cool, was du da machst und wir wollen jetzt noch ein Selfie mit dir haben. Und das war eins der berühmtesten Kartelle Mexikos und danach war ich unter ihrem Schutz und einer der sichersten Menschen von ganz Mexiko.
Und die hatten auch keine Probleme damit, dass sie ja auch immer wieder gefilmt haben oder auch jemanden dabei hatten, der sie gefilmt hat?
Da gab es einmal so eine kleine Situation, wo es auch wo sie ziemlich klar wurden, was sie davon halten. Ich bin ja größtenteils allein unterwegs gewesen, aber manchmal war ein Team dabei und so war das auch dann dort in der Sierra Madre. Und die haben die Drohne über mir steigen lassen. Und dann kam auch wieder jemand auf dem Motorrad an und hat dann gemeint, ja Jungs, wir wissen, was ihr hier macht, ist alles okay, ihr dürft Jonas filmen, aber die Drohne, die muss immer über der Straße bleiben. Wenn ihr über einen Hügel rüberfliegt, dann schießen wir sie runter. Und das war vollkommen ernst gemeint.
Das sind jetzt ja nun logischerweise nicht die einzigen Menschen gewesen, die Ihnen begegnet sind. Sie haben von den anderen erzählt, die in Mexiko Sie zum Beispiel auch rennend begleitet haben. Sie waren in Russland, Sie waren in Kroatien, in der Türkei. In all diesen Ländern sind Sie ja immer wieder auf Menschen getroffen. Gab es da Begegnungen, die Sie besonders nachhaltig beeindruckt haben?
Ich hatte einmal einen Einbeinigen auf Krücken, der am Straßenrand stand und einfach gemeint hat, ja, ich laufe jetzt mit. Der ist dann für fast 20 Kilometer so neben mir mitgehüpft. Und ich habe jetzt gehört vor 6 Wochen, dass er seinen ersten Marathon in 7 Stunden gefinisht hat. Und Wahnsinn. Sowas, das beeindruckt natürlich.
Was ich auch ganz lustig fand, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, ein Bürgermeister in Mexiko, der wollte Sie sogar gleich mal mit seiner Tochter verheiraten.
Ja, ich bin dann ja in Mexiko ziemlich berühmt geworden. Also ich war ja praktisch täglich nationale News. Da bin ich einmal in Puebla, in ein kleines Dorf gerannt und da habe ich der Bürgermeister zum Essen eingeladen. Und er hat nur gemeint, ja Jonas, du bei dem, was du machst, du musst ja ganz offensichtlich auch gute Gene haben. Und das wäre doch genau das Richtige für meine Familie. Ich habe hier eine Tochter in heiratsfähigem Alter. Wie wär's?
Aber da haben sie dann gesagt, ach, nee, lieber nicht.
Ja, ich musste ja noch einmal um die Welt. Also ich hatte da auch keine Zeit für und bin dann schnell weitergerannt.
Aber natürlich nur deswegen. Ja, wir haben jetzt ja so einen kleinen Eindruck bekommen, das sind natürlich die schönen Erlebnisse, die lustigen Erlebnisse oder auch die emotionalen Erlebnisse, diese Begegnung. Aber wir haben natürlich auch einen Eindruck von den ganzen Strapazen bekommen. Und das war ja eben nicht die erste Herausforderung dieser Art. Sie sind eben mit dem Fahrrad auch schon von Alaska nach Feuerland in 97 Tagen und vom Nordkap bis an das Kap der Guten Hoffnung, das sind gerade mal 72 Tagen, immer Rekord. Warum müssen es für Sie solche Extremherausforderungen sein?
Also ich bin jetzt 34 und noch jung und ehrgeizig und es gibt für mich nichts Schöneres, als eine Aufgabe zu haben. Also ein Ziel, was für mich persönlich wichtig ist, was schwierig ist, wo ich darauf hinarbeite und dann sind die ganzen Erfahrungen noch viel, viel intensiver. Der Rekord am Ende ist aber nicht das, worum es geht, sondern der Weg dahin. Also die Erlebnisse entlang der Strecke. Es sind so Momente wie La Coqueta, die Hündin zum Beispiel, oder ich bin mal in Mexiko durch die Wüste gerannt und dann habe ich ein Pickup überholt und eine Gruppe Mariachis sind rausgesprungen und haben ein Motivationslied für mich gesungen. Und das sind diese Momente, wofür ich das mache. Das sind die Erinnerungen, die bleiben.
Aber das könnte man natürlich auch entspannter haben. Also Sie können ja auch da gemütlicher irgendwie durch Mexiko reisen und müssten dann nicht die ganze Zeit rennen und jeden Tag einen Marathon absolvieren. So ein bisschen hat man doch schon auch das Gefühl, dass Sie etwas vielleicht sich beweisen wollen. Ihr Buch heißt auch »Das Limit bin nur ich«. Gibt es da letztlich Grenzen, die Sie akzeptieren?
Also ich finde es unglaublich toll, einfach auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und daher mache ich auch lieber Expeditionen, die auch schwierig sind und noch nie so gemacht wurden. Und die Grenzen, die gibt es beim Laufen beispielsweise ganz klar von den Gelenken. Also da habe ich auch viel probiert und wenn man da überzieht, dann riskiert man einfach langfristige Schäden. Die größten Grenzen sind aber im Kopf. Und daher auch das Limit bin nur ich. Ich bin Radfahrer gewesen, ich bin vorher kein Läufer gewesen und auch kein Schwimmer und habe jetzt die längste Schwimmstrecke unsupported gemacht, die je gemacht wurde und bin 120 Marathons in 117 Tagen gerannt. Denn am Ende ist es alles eine Frage der richtigen Einstellung, der Motivation, der Zielsetzung und des Durchhaltevermögens. Und das ist auf ganz, ganz viele Bereiche übertragbar.
Aber wenn Sie diese Gelenke ansprechen, es sind natürlich auch gesundheitliche Herausforderungen damit verbunden. Ich glaube, bei Ihrer Fahrradtour durch Afrika hatten Sie alleine 3 Lebensmittelvergiftungen, eine bei 45 Grad in der Wüste. Haben Sie dann nicht manchmal das Gefühl, dass Sie Ihr Glück auch so ein bisschen strapazieren?
Nein, weil man muss da ganz klar unterscheiden. Bei Gelenken, wenn man da Probleme hat, dann riskiert man langfristige Schäden. Dann muss man sehr, sehr aufpassen, was man tut. Bei einer Lebensmittelvergiftung, das ist einfach sehr unangenehm, aber man riskiert nichts. Sie geht auch wieder vorbei. Und daher, das ist in allererster Linie Kopfsache. Ich habe auf allen meinen Projekten eine Lebensmittelvergiftung. Das ist einfach Berufsrisiko. Und das war noch nie ein Grund, warum ich jetzt keine 200 Kilometer Rad fahren könnte.
Diesen Wunsch nach Abenteuer, es ist ja nicht nur der Wunsch, Ziele zu erreichen, sondern irgendwie auch Abenteuer vielleicht zu erleben. War das bei Ihnen in der Kindheit eigentlich auch schon so?
Ja, ich habe von klein auf nie irgendwie im Hotel übernachtet und habe immer Sport und immer Abenteuer gehabt. Mein Opa hat in Afrika gelebt, hat dort im Busch gelebt und Schlangen gehabt. Und da bin ich mit 6 Jahren das erste Mal gewesen. Und es war für mich immer so der Kindheitsheld. Und ich wollte auch immer ein außergewöhnliches Leben haben, meinen eigenen Weg gehen und tolle Abenteuer erleben. Also ich bin von klein auf auch damit aufgewachsen und auch so erzogen worden, dass man seinen eigenen Weg geht. Und nicht nur von meinem Opa in Afrika, sondern auch hier in Europa. Wir waren immer in den Bergen und die ersten Erinnerungen von meinem Leben, die sind oben in den Alpen. Auf dem höchsten Berg und sind tolle Erinnerungen.
Im Gespräch mit dem Extremsportler Jonas Deichmann. Gerade hat er hier mit uns einige Erfahrungen von seinem letzten großen Abenteuer geteilt, dem Triathlon um die Welt. In andere Länder hat es ihn auch schon davor gezogen, nicht nur für sportliche Herausforderungen, sondern auch während des Studiums. Unter anderem in Schweden und Dänemark hat er internationale Wirtschaft studiert. Wie ist Ihre Wahl auf Skandinavien gefallen?
Also ich habe schon während der Schule auch in Spanien gelebt, ein Jahr, und das Ausland hat mich immer begeistert. Also für mich war klar, ich möchte im Ausland studieren. Und das ging ohne Studiengebühren nur in der EU, und in Skandinavien konnte ich auf Englisch studieren. Daher habe ich meinen Bachelor erst in Schweden gemacht, und dann hat es mir da oben auch sehr gut gefallen.
Warum war klar, dass Sie gerne im Ausland studieren wollen? Nur wegen dieser Schulerfahrung in Spanien? Also ursprünglich kommen Sie aus Stuttgart, oder hat Sie da noch irgendwas anderes in die Länder gezogen?
Ja, auf jeden Fall auch das Abenteuer. Mal raus aus der Komfortzone, was Neues machen. Und wenn man dann das erste Mal komplett alleine in einem fremden Land wohnt und auf sich allein gestellt ist, dann ist das für jemanden nach dem Abitur eine einzigartige Erfahrung.
Sie haben ja dann auch noch in Singapur, in Indien, Brasilien studiert oder eine Zeit verbracht. Ist da aber nie irgendwie so der Punkt gewesen, wo Sie gesagt haben, also hier könnte ich eigentlich auch jetzt mal bleiben? Oder was hat Sie dann immer wieder weiterziehen lassen?
Also ich fand es mit Studium einfach unglaublich toll, auch jedes halbe Jahr woanders hinzugehen und was Neues zu lernen, was Neues zu sehen, eine neue Sprache auch zu lernen. Und das ging dann auch nach dem Studium erstmal so weiter. Ich habe dann natürlich erstmal in Deutschland im Vertrieb gearbeitet, aber im Anschluss daran bin ich Abenteurer geworden. Und bis heute bin ich den Großteil des Jahres auf Reisen und erlebe was. Und der Wunsch danach, der ist nach wie vor einfach auch da.
Das heißt, Sie haben auch nach wie vor keinen festen Wohnsitz?
Das ist richtig. Ich habe natürlich eine Meldeadresse und habe auch meine Firma gemeldet, aber in der Praxis habe ich mal ja in München und in der Schweiz bei meinem Vater ein paar Sachen stehen und bin ansonsten immer unterwegs. Ich habe weit über 300 Reisetage pro Jahr.
Wie ist das dann mit Freundschaften und Beziehungen? Das ist doch schwer, die dann immer über große Distanz aufrechtzuerhalten oder überhaupt richtige Freundschaften dann zu entwickeln.
Ja, man gewöhnt sich auch mit der Zeit daran. Das ist ja bei mir jetzt schon über 10 Jahre, dass mein Leben, dass ich immer unterwegs bin. Und die guten Freundschaften, die bleiben auch bestehen. Und wenn man sich, man sieht sich manchmal auch ein Jahr lang nicht, aber wenn man sich sieht, dann hat man eine super Zeit zusammen und ist dann halt Qualitätszeit, und das ist auch gut. Und ich habe natürlich mittlerweile auch viele Bekannte und Freunde aus der Sportszene. Das heißt, man kann auch mal gemeinsam irgendwelche Expeditionen machen. Mein Bruder ist bei sowas auch ab und an dabei. Mein Vater unterstützt mich jetzt auch als mein Manager und ist bei Sachen dabei. Also ich habe auch, sag ich mal, das richtige Umfeld für sowas.
Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben ja dann auch mal 2 Jahre einen in Anführungsstrichen normalen Job gemacht in einem Vertrieb eines Unternehmens. Die Karriere eines Sportlers und vor allen Dingen eines Extremsportlers, die ist ja wahrscheinlich auch zeitlich begrenzt, allein schon wegen des Körpers. Gibt es für Sie dann irgendwann mal ein Zurück in einen normalen Bürojob? Ist das vorstellbar?
Nein, das möchte ich ausschließen. Und hier muss man ganz klar unterscheiden. Ich bin zwar auch Leistungssportler, aber in allererster Linie Abenteurer. Und in der extremen Langdistanz, das kann man auf einem sehr hohen Level mindestens bis Mitte 40 machen, und im Anschluss daran manche andere Abenteuer, wo es dann weniger um die körperliche Leistung geht, sondern es sind halt Expeditionen, und das kann man auch bis ins hohe Alter machen. Man weiß es natürlich nie, und das finde ich aber auch spannend, dass man nicht weiß, wo man in 20 Jahren ist.
Sie halten ja auch Vorträge, werden jetzt auch im Sommer wieder unterwegs sein und versuchen, andere mental zu stärken, also dieses Durchhalten, was Sie ja auch immer wieder beweisen auf Ihren Reisen, auf Ihren Abenteuern. Wie machen Sie das? Wie nehmen Sie die Leute da an die Hand bei Ihren Vorträgen?
Es ist immer eine Mischung auf der einen Seite die Erlebnisse und Story, die ich mit tollen Bildern, tollen Videos von meinem Triathlon rund um die Welt, und auf der anderen Seite aber auch, sag ich mal, der Mindset dahinter, also die Frage, wie schafft man sowas? Und klar hilft es, wenn man schwimmen, radeln und laufen kann, aber je länger und härter das wird, desto mehr ist es eine Frage des Mindsets, der richtigen Motivation. Und da gibt es einfach so ein paar Techniken, die die man auch mitgeben kann.
Zum Beispiel, also wenn wir das jetzt mal ganz konkret machen, Selbstdisziplin im Alltag. Das ist, glaube ich, wo viele immer wieder mit ihren inneren Schweinehunden zu kämpfen haben. Und klar, wenn ich mir vorstelle, sie sind bei ihren Extremtouren unterwegs, dann muss man einfach irgendwie weitermachen, weil wenn man irgendwo in Sibirien sitzt, dann will man ja da auch weiterkommen und nicht in der Kälte hocken bleiben. Aber so im Alltag ist es doch zum Beispiel wurscht, ob ich mich jetzt durchringen kann, ins Sportstudio zu gehen oder nicht.
Nein, das ist nicht wurscht, weil letztendlich im Alltag und im Extremsport geht es auch um Disziplin. Und man hat dann andere Ziele, aber die möchte man trotzdem erreichen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wie man seine Ziele formuliert. Wenn ich mein Ziel formuliere, jetzt mache ich einen Triathlon um die Welt, dann mache ich den jetzt, ich kann das, ich schaffe das und in einem Jahr bin ich wieder zurück. Also da ist kein Konjunktiv vorhanden, da ist kein ich hoffe, ich könnte und wenn alles gut läuft, dann wird es schon irgendwie gehen, weil in dem Fall lässt man sich bereits ein Hintertürchen auf, also eine Ausrede, wenn es mal hart wird. Und das ist im Alltag und in der Berufswelt genau dasselbe. Die erfolgreich sind die Leute, die an sich glauben und keine Zweifel haben und auch ja, Wörter nutzen, die das beschreiben.
Das ist natürlich auch immer eine Frage des Selbstbewusstseins, ne? Und was man so für Erfahrungen gemacht hat. Und da ist natürlich nicht jeder mit dem Selbstbewusstsein so ausgestattet wie Sie möglicherweise. Wie helfen Sie den Leuten dann?
Was hilft, ist eine positive Grundeinstellung und es sind auch Anekdoten. Also ich habe auch zum Beispiel in der Lesson große Ziele in kleine herunterbrechen. Und für mich ist das, wenn ich einmal durch Mexiko renne, dann renne ich meinem Kopf keine 120 Marathons, sondern ich renne halt immer zum nächsten Schokoriegel und zum nächsten Tacos und die sind nie weit weg und darauf freue ich mich. Jeder braucht seinen eigenen ganz persönlichen Schokoriegel, aber wenn man den gefunden hat dann, und sich immer wieder das vor Augen hält, dann kann jeder sich auch für Dinge motivieren und erreichen, die er oft nicht für möglich hält.
Sie versuchen ja auch immer so ein bisschen, sich selbst zu übertreffen, habe ich das Gefühl, noch größere Herausforderungen einzugehen. Haben Sie manchmal auch so ein bisschen die Angst, dass es sonst für Sie zu langweilig wird?
Nee, eine Angst ist es nicht. Es ist letztendlich einfach die Grundeinstellung. Man lebt nur einmal und ich möchte was erreichen und möchte mich auch challengen mit neuen Herausforderungen. Aber da geht es nicht um immer schneller, weiter, höher. Es geht für mich um neue Erfahrungen und die mich aus der Komfortzone rausbringen. Also es muss nicht immer weiter sein.
Nun waren Sie ja schon quasi auf der ganzen Welt unterwegs. Was sind denn noch so die Regionen oder die Herausforderungen, die Sie reizen?
Ich habe noch eine lange Liste mit zukünftigen Expeditionen, die ich mal machen möchte. Ich habe auch mein nächstes großes Projekt bereits im Kopf. Das braucht man auch, denn wenn man sowas gemacht hat wie ein Triathlon um die Welt, wo ich 14 Monate unterwegs war und mit Vorbereitung war das ja 2 Jahre mein Leben und man hat kein nächstes Projekt bereits im Kopf, dann fehlt ja auch was. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich auch keine Disziplin möchte und erhole mich erstmal und habe auch so mental eine Pause, aber ich weiß genau, in ein paar Monaten, da kitzelt es wieder und ich bin wieder bereit und für mich geht es nächstes Jahr auf ein neues Projekt. Das wird ja noch länger und schwerer auch und exotischer als der Triathlon rund um die Welt, hat noch keiner gemacht, aber ist aktuell noch streng geheim.
Okay, dann bohre ich an dieser Stelle nicht weiter groß nach. Wenn Sie jetzt gerade sagen, Disziplin ist nicht so wichtig im Augenblick, können Sie tatsächlich locker lassen?
Ja, das kann ich auch. Und es ist auch unglaublich wichtig für die Erholung. Denn nicht nur mein Körper braucht die Pause, sondern genauso auch mein Kopf. Weil ich muss ja ganz egal, was die Bedingungen sind, ich muss jeden Tag meinen Marathon laufen oder jeden Tag 200 Kilometer Fahrrad fahren. Also man hat eine unglaubliche Disziplin. Und davon brauche ich aktuell auch eine Pause. Um dann auch wieder mental bereit zu sein, jetzt kann ich wieder 100% geben und hier wieder über einen sehr langen Zeitraum auch an mein Limit gehen.
Jonas Deichmann, dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine gute, entspannte Zeit und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, das Limit bin nur ich, so heißt das Buch von Jonas Deichmann, in dem er ausführlich die Station seines Triathlons um die Welt beschreibt. Ich bedanke mich für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.